Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der Jubiläumsausgabe des Schaubefehls. Seit 50 Episoden schmeißen André und ich, Matze, uns schon Filme um die Ohren, die der jeweils andere vielleicht auf seinem Pile of Shame hat, vielleicht auch nicht, einfach nur um den jeweils anderen einen reinzuwürgen. Das ist immer so ein bisschen launenhaft hier bei uns. Aber 50 Folgen, ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass wir da hinkommen, ehrlich gesagt. Hallo André.
Hallo Matze, hallo liebe HörerInnen. Ja, geht mir genauso. Vor allem dachte ich gerade bei der Anmoderation, dass du gleich sagst, so seit 50 Jahren. Wenn wir da mal hinkommen, dann wird's kritisch. Nee, total. Also es war ja wirklich aus einer Laune heraus, um das nochmal so ganz kurz zu rekapitulieren, entstanden aus dem eigentlichen Gedanken, genau, wir haben erkannt, dass wir so viele Pile of Shames haben, dass wir beide keine Klassiker, sag ich mal, Freunde sind in dem Sinne, die sich halt Klassiker gerne einfach freiwillig regelmäßig zu Gemüte führen, aber gleichzeitig hatten wir natürlich beide den filmischen Drang, da viel mal nachzuholen, und daher ist es ja genau die Idee entstanden, wenn man sich dazu quasi zwingen müsste oder sich gegenseitig zwingen darf im Rahmen so einer Show hier, dann kann man sich hat man nicht nur mehr Spaß dabei, sondern kann sich gleichzeitig auch mit austauschen und eben vielleicht dann auch noch anderen die Filme vielleicht ein bisschen näher bringen und so ein bisschen die Angst vor Klassikern vielleicht sogar rauben. Wobei wir natürlich jetzt nicht nur Klassiker besprechen, haben wir dann auch doch mal hier und da was aus der Moderne dabei natürlich. Aber es geht ja schon um einige, also wir hatten natürlich oft Filme, die irgendwie geprägt haben, also die schon sehr einflussreich waren. Mhm. Und also der klassische Pile of Shame war ja so die Idee des Podcasts. Und ja, es hat funktioniert. Also es hat zum einen, glaube ich, für uns gut funktioniert, dass wir gemerkt haben, ja, da schrumpfen die Stapel zumindest so ein bisschen nach und nach. Und naja, wir haben auch noch dazu einige HörerInnen eben begeistern können, die uns jetzt schon seit der ganzen Zeit eben fleißig folgen.
Was ich immer so ein bisschen an dem Gesamtkonzept, woran ich vorher einfach nicht gedacht habe, ist, dass wir ja dann doch eine relativ große Schnittmenge bei den Klassikern haben, die wir beide nicht kennen.
Ja, das stimmt.
Und dementsprechend finde ich dann solche Sonderepisoden eigentlich ganz unterhaltsam, wie wir es auch, war es die 10 mit Magnolia, wo wir beide noch nicht kannten, ich weiß es gerade nicht mehr, so hundertprozentig aus dem Kopf.
Ja, Magnolia, und da war doch auch, war das nicht der mit Karate küsste blonde Katzen oder was?
Ja, der war auch klasse.
Das war doch, glaube ich, in einer Folge sogar.
Ja, das war die 10. müsste das gewesen sein. Deswegen mag ich aber diese Episoden, einfach weil wir auch dazu gezwungen werden, noch ein bisschen mehr in die Vergangenheit zu gehen, was wir ja auch schon mal gemerkt haben, jetzt nicht hundertprozentig bei uns immer der Fall ist. Und ich meine, heute, wenn man die Jahreszahlen der Filme zusammenrechnet, ich weiß nicht, ob das nicht die sozusagen dann die älteste Folge ist von den Filmen, die wir bisher hier besprochen haben.
Ich sag mal so, also älter als der eine von den beiden geht's ja kaum noch. Also ja. So zumindest, wenn man dann wirklich von Klassikern spricht. Also wir hatten ja zum Beispiel Metropolis hatten wir ja nicht, weil den haben wir tatsächlich mal zusammen privat geguckt. Da gab's den Podcast noch gar nicht. Aber ja, aber so aus demselben Umfeld entstammt es ja. Du hast ja auch noch, habe ich auch noch gesehen, du hast ja zum Beispiel auch noch M auf deiner Watchlist, ne? Eine Schlachtsuche, ja. Einen Mörder. Den habe ich witzigerweise gerade die letzte Woche mal geguckt sogar. Den habe ich mal nachgeholt.
Einfach aus Bock?
In einem anderen Zuge, den haben wir bei Genre Geschehen drin gehabt, weil der gerade einen Re-Release bekommt.
Nochmal. Magst du einmal kurz erklären, was Genre Geschehen ist?
Kann ich kurz tun, für alle, die es noch nicht gesehen haben oder gehört, noch ein neuer Podcast von mir, natürlich mit den Kollegen Daniel Schröckert von Rocket Beans oder auch Filmgorillas, ZDF und Tino Hahn. besser bekannt als der, der auf Twitter gebannt ist, ehemals Kino.de gemacht und diverse andere Dinge, auch schon lange in der Medienbranche unterwegs. Und wir haben zusammen einen Genre-Film-Podcast gestartet, also wo es speziell um Genre geht, also eher abseitiges Kino, Horror, Sci-Fi, Martial Arts, aber auch mal irgendwie Drama. Da gibt ja auch viele Dramen, die mittlerweile eben mit Genre spielen. Also prominente Beispiele werden hier Hereditary genannt oder sowas. Also alles, was so ein bisschen nicht der Norm entspricht, wollen wir uns da eben anschauen. Und genau, und da hatten wir jetzt mal kurz rekapituliert über M, weil da jetzt ein Re-Release ansteht, nochmal der Blu-ray oder einen neuen Blu-ray und ein Mediabook, glaube ich auch. Und in dem Zuge habe ich den mal geguckt, tatsächlich auf Prime. Und ja, da habe ich gesehen, nämlich hast du den auch noch auf deiner Watchlist. Vielleicht machen wir den dann irgendwie auch nochmal hier irgendwann mal.
Irgendwann.
Aber ja, jedenfalls, das wäre so eben die Zeitspanne, über die wir hier reden würden. Aber ja, da haben wir eben heute auch diesen einen anderen Film dabei. Aber viel weiter zurück, wenn man eben wirklich von den großen Klassikern der Zeit redet, viel weiter geht's dann gar nicht mehr. Von daher, ja, heute definitiv die Wayback-Maschine angeschmissen. Und ja, gehen hier in Zeiten zurück, wo, ja, ich sag ja, viele ein bisschen ängstlich vor sind manchmal. Ne? Einfach aus Prinzip der Guckbarkeit. Ne? Also viele Klassiker, ich meine, Metropolis, haben wir beide die gleiche Meinung, glaube ich, gehabt. War super spannend, das zu sehen. Gerade einfach natürlich auch zu sehen, wie es damals gemacht wurde, aber es war halt kein einfacher Watch, so, ne, um da mal Anglizismus rumzuwerfen. Es war jetzt kein sich hinsetzen, zurücklehnen und ein bisschen Film auf sich berieseln lassen, sondern man muss sich das natürlich erarbeiten, so ein Klassiker, es auch wollen.
Ich war auch da froh, dass wir, glaube ich, mit 6 Leuten oder so bei mir auf der Couch gesessen haben und auch einfach sehr viel
Prä-Corona-Zeit
sehr viel miteinander geredet haben, um das Ganze dann auch zu verarbeiten, weil der geht ja auch irgendwie 3 Stunden und ich habe die Blu-ray-Version mit diesen, ich glaube in Argentinien wurden da Filmschnipsel gefunden, die da reingearbeitet wurden, was den Film auch nicht kürzer macht. Und das ist knackig. Und dementsprechend war das ganz angenehm, sich darüber zu unterhalten. Und vielleicht ist da auch so ein bisschen die Idee für diesen Podcast entstanden, um einen Austausch einfach stattfinden zu lassen, wie durchaus so eine Filme auf einen wirken können.
Definitiv, ja. Und beim Sprechen gerade wirklich fiel mir wieder auf, wie sehr ich es vermisse, Filmabende zu machen mit Freunden. Oh. Das ist wirklich traurig, ja. Das war ein toller Abend, da haben wir ganz viel geguckt. Da haben wir auch hier Manche mögen's heiß geguckt, Marilyn Monroe, da haben wir Metropolis geguckt.
Wir haben es ja 2-mal gemacht.
Ich meine, es war aber am selben, meine ich, ja.
Ja, aber Manche mögen's heiß auch klasse.
Ja, aber das einfach mal mit ein paar Leuten rumzuhängen und Filme zu glotzen, ach Gott,
ja. Ich vermisse es auch einfach
hart. Ich weiß nicht, was ich mehr vermisse, das oder Kino, aber wahrscheinlich beides gleich irgendwie, ja.
Ich hatte das auch neulich, dass ich so richtig harte Kinovermissung hatte und halt auch mit Freunden Magic spielen. Ich hatte in letzter Zeit einen richtigen Corona-Blues, den ich eigentlich vorher hatte ich einmal so einen richtigen Lagerkoller, wo mir die Decke auf den Kopf gefallen ist, wo ich unendlich schlechte Laune hatte. Das war allerdings noch in meiner alten Wohnung, wo Küche, Wohnzimmer und Arbeitszimmer der gleiche Raum war. Und da war es halt einfach irgendwann so, ich kann hier nicht abschalten und ich.
Ja, das ist verständlich, glaube ich, ja.
Aber sonst ging es immer.
Na gut. Wollen wir loslegen mal? Ja. Wollen wir diese Jubiläumsfolge einleiten?
Dann ich dachte, ich hätte die Einleitung schon gemacht. Aber ja,
filmische Einleitung.
Ah, Way, Way Back Machine, los geht's.
Ist das mein neuer Name? Die Way, Way Back Machine?
Du?
Ja, wir starten mit dem älteren Film, haben wir mal gesagt. Wir starten direkt rein mit, wir gehen zurück in die Schwarz-Weiß-Ära. Wir gehen zurück in die, schon in die Tonfilm-Ära, das schon, aber eben noch nicht koloriert. Und wir gehen zurück ins Jahr 1933. Denn da kam ein Film raus, der heißt King Kong. I'll share it with all of you. Why, in a few months it'll be up in lights on Broadway. Kong, the eighth wonder of the world! Mir fällt gerade auf, es ist ein bisschen fast passend, wenn dann bald Godzilla vs. Kong der neue kommt. Und, wenn er denn kommt, irgendwie irgendwann. Und auf Deutsch, der King Kong und die weiße Frau. Oder auch, das hatte ich noch gelesen, die Fabel von King Kong. Warum auch immer der so genannt wird. Naja, aber King Kong und die weiße Frau ist, glaube ich, der geläufige deutsche Titel, ja, von 1933. Und von den Regisseuren Marion C. Cooper und Ernest B. Schoetzack. Und ich lese einmal natürlich, obwohl jeder wahrscheinlich die grobe Geschichte oder dieses ja fast schon Kultobjekt King Kong natürlich kennt, einmal kurz die den Plot vor von King Kong und die weiße Frau. Ein amerikanisches Filmteam und die Diva Ann Darrow reisen zu Dreharbeiten auf eine Dschungelinsel. Die Insel ist das Reich unzähliger Urwelttiere und der Riesenaffen King Kong wird von den Eingeborenen als Gottheit verehrt. Von Zeit zu Zeit bringen sie ihm Menschenopfer dar. Eines Nachts wird die schöne Anne entführt und von den Eingeborenen zur Opferstätte gebracht. Der Affenkönig verschleppt sie in den Dschungel. Das klingt alles irgendwie geläufig, auch wenn man den Film, glaube ich, nicht gesehen hat. Man kennt sicherlich irgendwie zumindest Bilder oder ja, hat diese, ja, ich sage ja, es ist fast schon so ein Märchen, ne? Fast schon wie so eine märchenhafte Geschichte vom King Kong, der die weiße Frau in den Dschungel verschleppt und natürlich dann später geht es ja auch noch in die Stadt. So die grobe Rahmenhandlung hat irgendwie, glaube ich, jeder wie trotzdem im Kopf, obwohl er vielleicht den Film nie gesehen hat, das Original.
Es ist ja auch einfach inzwischen, ich würde mal sagen, Popkultur-Kanon durch.
Kulturgut, ja.
Diverse Remakes, sei es 2005 war das, glaube ich, der von Peter Jackson, den ich damals im Kino richtig, richtig geil fand. Ich habe den aber seitdem, glaube ich, nur noch einmal gesehen. Müsste ich mal wieder machen. Oder es gibt ja dann auch Godzilla vs. King Kong, gab es ja schon vorher. Und ja, es ist einfach ein Phänomen, was bis heute aus irgendeinem Grund anhält. Menschen mögen große Affen.
Ich könnte jetzt irgendeinen deine Mutter-Witz lassen, aber ich lasse das jetzt. Jedenfalls muss man natürlich sagen, dass der Film damals, also er war natürlich hat ja für Riesenfurore gesorgt. Ne? Er war ja, ich glaube, mit 90.000 US-Dollar der erfolgreichste Kinostart zu der Zeit überhaupt bis dahin. Und das ist natürlich auch einfach zu der Zeit schon massiv natürlich, was damals allein in die Trickkiste gegriffen wurde. Ne? Also der Film, ich kann mir nur vorstellen, wie das gewesen sein muss, wenn du den Film 33 im Kino gesehen hast. Also was der da alles aus dem Hut zaubert, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und natürlich ist es aus heutiger Sicht, sitzt du halt da und denkst dir, ja, okay. verstehe den Ansatz, aber ist natürlich auch aus heutiger Sicht teilweise ein bisschen lustig und ein bisschen lächerlich und ein bisschen altbacken. Aber natürlich musst du das natürlich immer versuchen, natürlich aus der Zeit zu sehen. Und das ist natürlich Wahnsinn, was da an Stop-Motion drin ist, an Blenden, an diversen Ebenen, ja, wenn King Kong zum Beispiel aus dem Busch rauskommt und diese ganzen Bäume so zur Seite drückt, während im Vordergrund eben die Anne da gefesselt schreit, diese diversen Ebenen, die da reingesetzt wurden, ins Bild eben natürlich, auch mit den Größenverhältnissen, das ist halt, da ist halt so viel Details drin, so viel Liebe drin, das kann man ja nur wertschätzen eigentlich.
Ja, was ich auch super spannend fand, wir hatten ja bei der anderen Episode, wo wir zwei Filme hatten, die wir nicht kannten, mit Sindbad und Citizen Kane damals. Sindbad hatte ja auch seinen Anteil an ja, Stop-Motion-Tricks. Und wenn man die mal so gegenrechnet, ich würde spontan behaupten, dass King Kong deutlich, deutlich mehr hatte. Ich war echt verwundert, wie viel Tricktechnik in diesem Film steckt.
Ja, das stimmt, absolut, ja. Also der quasi ab der Hälfte, wenn erstmal diese ganze, es fängt ja eben an mit dieser Reise eben erstmal zur Insel, ne, man hat die Crew kennen, wer da eben alles so beteiligt ist, das Filmteam und so weiter und so fort. Und sobald sie erstmal auf der Insel sind, kommt sie erstmal zu dieser Gegenüberstellung der Kulturen, ne, Clash of Cultures auf der einen Seite.
Das war unangenehm.
Ja, das ist alles sehr unangenehm. Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal separat, glaube ich, auch drauf, auf die Unangenehmheit dieses Films aus heutiger Sicht. Aber genau, da kommt erstmal der ganze Bild ab und wie die beiden Kulturen sich kennenlernen und verständigen oder auch nicht verständigen. Und genau, und dann irgendwann taucht er erst zum ersten Mal auf King Kong dann auf. Und ab dem Moment hast du ja wirklich nur noch insgesamt wenige Szenen im Film, wo es keine Tricktechnik gibt, weil King Kong ist sehr präsent. Ich habe auch echt verdrängt, also ich wusste das irgendwie schon gelesen oder gehört, aber ich habe auch vergessen, wie viel andere Monster da noch ins Spiel kommen. Also ich wusste, ich habe voll viel, das ist ja fast ein bisschen wie Jurassic Park 2 so in die Richtung. Also das ist ja so ein riesen Dschungelhatz noch mit drin, mit Dinos und anderen Urzeitmonstern, so ein bisschen eben wie so bisschen so Reise mit Mittelpunkt der Erde mäßig auch.
Das ist halt das, woran ich auch dachte, als jemand, der eine Pen-and-Paper-Runde mit dem Regelwerk Hollow Earth Expedition leitet, in dem es genau darum geht.
Ja.
Und da hatte ich echt so meine Flashbacks auf die Sitzung, die ich geleitet habe. Und es hat sich teilweise sehr ähnlich angefühlt. Dadurch, dass ich den Peter Jackson-Film halt so im Kopf hatte, wusste ich halt, dass das vorkommt. Aber ich hätte halt gedacht, okay, dann kommt halt irgendwie dieser Kampf mit den T-Rex oder sowas, und dann ist auch gut. Aber nee, es ist echt full on prehistoric world da hinten auf Skull Island.
Da hinten, genau, hinten rechts auf Skull Island. und das ist ja auch alles Stop Motion. Und ja. Du hast dann wirklich ab der Hälfte kaum noch wie gesagt, Momente, wo keine Tricktechnik erfordert ist. Und das ist echt ganz schön viel dann. Und dann auch spätestens dann, wenn dann King Kong die Überfahrt hat, wenn sie ihn dann fangen, geht das ja dann in Amerika ja nahtlos weiter quasi. Also wirklich, du hast wirklich den halben Film, hast du wirklich danach dann Tricktechnik und Stop Motion drin. Ja, das war wirklich sehr beeindruckend, dass es eben nicht nur akzentuiert irgendwie ist, ne, man sieht irgendwie King Kong nur dreimal im Film, sondern wirklich durchgehend, ja.
Und um da diesen Bogen zu schlagen, wie das heute ist, diesen Film zu sehen, ich finde, dadurch, dass es dann halt sehr häufig vorkommt, ich hatte mich super schnell daran gewöhnt, dass es halt dann so ein bisschen abgehackt aussieht und vielleicht nicht aus heutiger Sicht einfach nicht zeitgemäß, aber selbst heute kann man den zumindest dafür, finde ich, immer noch sehr, sehr gut gucken. Einfach, weil man sich doch sehr schnell dran gewöhnt.
Also ich sage ja eben, dieses Wort Guckbarkeit finde ich halt bei so Klassikern immer ganz wichtig. Auch vielleicht eben gerade für Leute, die den noch nicht kennen und da eben sich so fragen, ja, ne, kann man das noch gut gucken so? Und zum Beispiel M, wie gesagt, war auch so. Der ist auch noch sehr, sehr gut guckbar. Weil der auch eben rein von der Kamera und der Schnitttechnik und den Übergängen völlig seiner Zeit voraus war und sehr modern wirkt. Und King Kong ist da schon noch ein bisschen betagter, muss man sagen. Der macht halt viel in der Tricktechnik gut, aber so seine Übergänge und Szeneneinstellungen und Szenenbilder sind teilweise so ein bisschen altbacken halt, eben was er halt ist. Also der war noch nicht so, also der hat diese Raffinesse noch nicht so wie Fritz Lang. Aber ansonsten an Guckbarkeit einfach aus der filmischen Perspektive gesehen. Ja, also wie gut kann ich diesen Film als Film wahrnehmen und heute noch gucken, ohne jetzt wirklich alles einzuklammern und wirklich nur darauf zu fokussieren. Denk immer dran, das ist 1933 so, du guckst ihn gerade irgendwie erstmal im Kino, sondern wirklich aus heutiger Sicht 2021, ich gucke den jetzt. Und das definiere ich mit Guckbarkeit. Ne? Und da funktioniert, finde ich, King Kong auch immer noch sehr gut tatsächlich. Ab von den Motiven, über die wir gleich sprechen, rein wirklich als Film, die Bilder, die Musik, die Inszenierung, das fand ich auch, kein Metropolis, der lässt sich schon an sich gut weggucken, fand ich halt auch, ja. Weil er auch durchgehend, muss man sagen, er hat ein gutes Pacing auch, also ich fand, der hat auch keine Längen, der dauert so 1 Stunde 40, fand ich dafür, dass er ja auch diese großen zweigeteilten Parts hat, eben einmal oder fast sogar dreiteilig, einmal der ganze Part auf dem Schiff, Anreise, dann auf der Insel und dann Abreise plus dann eben New York am Ende, fand ich wirklich durchgehend stringent erzählt.
Ja, also ich würde lügen, wenn ich nicht zwischendurch mal auf die Uhr geguckt hätte.
Also ich habe jetzt eingeschlafen, okay.
Ja, nee, nicht ganz. aber es er fühlt sich nicht so lang an, wie er letzten Endes ist. Es ist dann halt vielleicht einfach dem Alter geschuldet, dass bestimmte Szenen, wie zum Beispiel dieses Ding, wo die hinter dem Affen herrennen und er diesen Baumstamm schüttelt. Ich habe gefühlt ging das eine Stunde. Aber das ist es halt so, ja gut, da wollten sie dann wahrscheinlich, wir haben jetzt diese teure Tricktechnik, jetzt wird das ausgenutzt. So ein bisschen der Avatar-Effekt. Mein Gott, das ist dann halt eben so. Aber das soll nicht davon was wegnehmen, dass der ja, also doch ganz gutes Pacing eigentlich hat.
Also klar, sag mal so, muss der Film so lange dauern, wie er dauert? Nein.
Nee.
Du kannst da auf jeden Fall was rausnehmen und der funktioniert immer noch so gut. Hat's mich gestört? Auch nicht. Also von daher.
Das reden wir später nochmal drüber.
Aber ja, wie gesagt, also mein Guckbarkeitsfaktor, so als Classic, muss ich sagen, kann man bei King Kong nicht meckern. Oder beziehungsweise kann man sich immer noch gut angucken, ohne darüber viel zu stolpern. Rein inszenatorisch eben. Ja.
Wo ich mich gewundert habe, was würdest du als Genre für diesen Film nehmen?
Abenteuerfilm. Ja.
Weil ich hätte den schon jetzt eher in Richtung Horror eingeordnet. Die Faye Wei, wie die Schauspielerin heißt, die schreit enorm viel. Das war gefühlt noch mehr als am Ende von Texas Chainsaw Massacre.
Ich wollte gerade sagen, willst du sie jetzt hier als Scream Queen definieren?
OG Scream Queen. Ey, ja, durchaus. Und ich empfinde den Film für seine Zeit auch als enorm brutal. Also die Menge an Menschen, die da nicht direkt zerrissen werden, aber die in den Mäulern von King Kong oder auch von anderen Dinosauriern und Monstern geraten. Der T-Rex, dessen Kiefer gebrochen wird und der atmet, während ihm das Blut da rausläuft, was man auch einfach sieht, selbst in Schwarz-Weiß. Und dann auch noch so eine Sachen, wenn Menschen zertrampelt werden, was in einer Aufnahme gezeigt wird. Natürlich so, da man sieht einfach, dass es irgendwie sieht aus wie eine Schaumstoffmatte, in der Schauspieler reingedrückt wird. Aber die Bilder bleiben ja trotzdem gleich. Und deswegen meinte ich halt auch, zum Beispiel bei Letterboxd, wenn man den heutzutage 1:1 diese Szenen übernehmen würde mit der heutigen Technik, das würde unter keinen Umständen unter 18 durchgehen.
Naja, 16.
Aha, aber du weißt, was ich meine.
Nein, ich weiß, was du meinst. Du hast auch vollkommen recht. Du hast recht. Es sterben sehr viele Menschen im Film, ja. Das war auch mehr, als ich vermutet hätte. Du hast so recht, ja.
Und eben auf sehr grausame Weise.
Ja, ja, ja. Also, ja, wie du sagst, ne, mit der damaligen Technik, also jetzt kein Splatterfest so. Nee. Aber nein, du hast doch schon recht. Für so einen Blockbuster, der ja schon auch die Masse anlocken soll und der fürs breite Publikum eigentlich gemacht ist, ist der relativ brutal, ja. Das gebe ich dir schon recht, das stimmt. Da sterben sehr viele Leute, werden gefressen, zertreten, zermatscht, ja. Und übrigens zu der Faye Wei, Fun Fact auch, warum die so viel geschrien hat, auch gerade immer, wenn sie von King Kong hochgehoben wird. Denn oft in vielen Einstellungen ist die Hand ja echt. Und die hing an so einem Kran, womit sie dann in der Luft gehalten wurde eben. Und diese Hand konnte aber nicht ganz schließen. Und umso mehr sie musste sich ja dann auch so natürlich so winden und ne, so tun, als ob sie entkommen will. Und diese Hand war immer so ganz leicht offen und sie musste sich quasi festhalten dabei. Und,
oh Gott.
Und teilweise musste sie da halt eine halbe Stunde lang hängen, bis die Szene im Kasten war. Und irgendwann konnte sie sich halt nicht mehr festhalten. Und immer, wenn sie kurz davor war, abzurutschen, musste sie halt dem Regisseur Bescheid sagen, weil dann mussten sie erst den Kran runterfahren, damit sie aus der Hand raus kann. Und deswegen hatte sie eigentlich permanent Todesangst, nämlich wirklich in der Hand. Weil sie immer Angst hatte, da rauszufliegen, weil das war halt in der Luft irgendwo, und ich glaube ohne Matten und so, wie früher wahrscheinlich gearbeitet wurde. Und sie hatte halt wirklich Angst in dieser Hand, weil sie Angst hatte, abzurutschen, zu sterben. Und deswegen sind diese Schreie eigentlich echt.
Wow.
Ja, das nur mal als Fun Fact. Und noch ein Fun Fact, weil wir schon bei Stop Motion waren, das fand ich mich auch einfach mega lustig, beziehungsweise für damals muss es, glaube ich, die Hölle gewesen sein. Bei den Szenen auch auf der Insel noch, wo King Kong auch, wie gesagt, diese Büsche wegdrückt, ne, und die Bäume so zur Seite drückt, wenn er sich da durchschiebt durch den Busch. Da gab es wohl auch eine Szene, die hatten sie quasi komplett fertig animiert, ja, also alles. Die ganze Szene war komplett fertig mit Büschen, mit King Kong, alles Stop Motion. Und das war nämlich so, dass es teilweise waren das irgendwie Zeichnungen, aber teilweise auch quasi echte Blumen und Pflanzen, die sie halt einfach in vergrößert gefilmt haben, sodass sie eben wie ein Wald wirken. Und was ihnen leider, ich find's mega lustig, was ihnen leider nicht aufgefallen ist, halt über die Zeit so eine Szene zu kreieren, hat halt ewig gedauert, ne? Mhm. Weil das ganze Stop-Motion, Frame für Frame und so weiter. Und unter diesen echten Blumen war eine, die in der Zeit, wo das gedreht wurde, ist die aufgeblüht.
No.
Das ist ihnen aber nicht aufgefallen. Und da sie das ja dann quasi nachher alles irgendwie dann vorwärts, rückwärts abgespielt haben, wenn diese Büsche sich da bewegen und sowas, gab es halt einen Kontinuitätsfehler. Weil dann plötzlich, bei dem Umschnitt gab es dann plötzlich eine riesen Blüte im Bild, die da halt nicht hingehört. So, und vor allem wäre die Blüte halt nicht so groß natürlich.
So eine schöne Tulpe.
Ja, wie so ein Baum halt natürlich. Dann mussten sie halt diese ganze Szene neu drehen. Diese ganze Stop-Motion-Szene, das halt irgendwie, also es wurde irgendwie, ich glaube, ein kompletter Schnitttag, es war für den Arsch. Und was war für damals wahrscheinlich richtig teuer so. Aha. Und ja, und das, weil eine Blüte gekeimt hat. Da muss ich ein bisschen lachen.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
Aber kommen wir doch vielleicht mal
zu den schwierigen Themen.
Ja, komm, lass uns darüber sprechen. Lass uns über die Tonalität des Films mal ein bisschen sprechen und so, weil uns, also du hast mir ja auch direkt, als du ihn geguckt hast, so ein Zitat geschickt vom Film, da hatte ich noch gar nicht geguckt und dann bin ich aber, als ich da geguckt habe, bin ich auch direkt drüber gestolpert und das war nicht die einzige Szene. Ja, fang mal an gerne. Was hat dich bei King Kong gestört?
Frauen- und Fremdenbilder. Punkt. Ich habe mich die gesamte Zeit gefragt, dafür sind wir leider der falsche Podcast, wie eine feministische Betrachtung dieses Films ausfallen würde. Denn die Frau wird die gesamte Zeit über die Laufzeit des Films so dermaßen runtergemacht und sie halt, ja, nun gut. Und das Zitat, was André vorhin meinte, ist halt, wo, ich glaube, er hieß Jack, wo er so sagt, I think I'm in love with you. Und sie, but Jack, you hate women. So,
hä? Und er so, yeah, I know.
Also, ist halt,
also und, so, was?
Ja, und Frauen machen ja immer Schwierigkeiten nur durch ihre Anwesenheit. Es ist halt, was ja im Grunde genommen dann im Film sogar noch bestätigt wird, weil dieser gesamte Scheiß passiert ja nur, weil sie da ist.
Ja, genau. Ja.
Ja. Also ist schon unangenehm.
Hardcore schwierig natürlich, klar. Ja, also genau, Rollenbilder sind da natürlich komplett noch in der Zeit gefangen, in der Film nun mal gedreht wurde. Und da muss man, wenn man sich den Film anguckt, leider immer wieder die Zähne zusammenbeißen. Also das, wie gesagt, würde ich auch gerne mal eine Perspektive von einer weiblich gelesenen Person hören. Vielleicht können wir dazu ja auch mal noch einmal jemanden im Posthum befragen irgendwie und das nochmal nachreichen oder so. Aber ja, also dafür muss man auf jeden Fall, da reicht's auch einfach, ein Feminist zu sein und Diversität hochleben zu wollen und das für wichtig zu erachten, was wir ja beide auch, denke ich, tun, um da drüber zu stolpern. Klar, also es ist super unangenehm, einfach diese Rollenbilder, die damals einfach präsent waren und so eins zu eins in den Film übernommen wurden. Und auch da merkt man, muss ich sagen, jetzt sorry, dass ich jetzt schon wieder rausholen muss, aber auch der Vergleich passt einfach so gut. Weil M zum Beispiel macht das halt ganz anders. Da merkst du auch da, dass da Fritz Lang ein ganz anderer Visionär schon war, was solche Themen anbelangt. Im selben Zeitraum quasi. Aber ja, jedenfalls bei King Kong absolut unangenehm, gibt halt diverse Szenen, in denen das eben raussticht. Und eine davon ist natürlich jetzt auch dann, abgesehen von den Geschlechterrollen, auch die kulturellen Rollen, ne?
Ja, die Darstellung der, ja, sie sagen es in dem Film, glaube ich, so der Wilden, in Anführungszeichen, mit dem Schaman und so weiter und so fort, was man nicht alles da hat, ist halt, es tut halt schon sehr weh. Ich weiß nicht, wie es dir da so ging.
Ja, es ist das Gleiche in Grün quasi, so, ja, der Umgang mit der gesellschaftliche Umgang damit wird halt überhaupt nicht reflektiert, sondern er wird so übernommen in den Film, eben auch in diesem Kontext, wie es die Gesellschaft damals vorgelebt hat, so, wie es gab halt damals Normen und die hat auch keiner hinterfragt, so, und die werden sogar fast im Film noch, fast ein bisschen zelebriert, muss ich fast sagen, vielleicht sogar.
Auch mit dem, ich wette, das war ein weißer Schauspieler mit dem Asiaten auf dem Schiff.
Ach so, ja, ja. Ich musste sogar bei den Ureinwohnern da dreimal hingucken, wo ich mir dachte, ey, ist das nicht nachher noch Blackfacing oder so? Aber ich glaube, da hatten sie wirklich tatsächlich dann zumindest afroamerikanische oder afrikanische Schauspieler sich zumindest noch dafür geholt, wenigstens. Aber ja, wie gesagt, sie stellen sie halt natürlich da als die absoluten wilden nur der Kapitän oder der erste Mat oder Kapitän von dem Boot spricht ja natürlich die Sprache, kann übersetzen, aber ansonsten geht's nur irgendwie darum, so, ja, sag dir mal hier, wir sind Freund und so, ne? Und das ist halt so richtig aufs Primitivste runtergebrochen irgendwie. Und ja, solche Darstellungen sind ja in diesen Abenteuerfilmen, wo es um irgendwelche verlorenen Inseln gehen, die seit 3 Milliarden Jahren niemand mehr gesehen hat, ja leider sehr beliebt, ne? Dass man, da sind so die Urvölker und die sind ja alle total verwildert und haben natürlich nie Zivilisation gebildet und leben da natürlich, wie sie vor Millionen Jahren auch schon gelebt haben und so. Ja, ist halt, wie gesagt, was soll man sagen? Es ist 33, es ist nicht modern in keinster Form.
Und es leider, ist sehr scheiße.
Und es ist sehr scheiße, natürlich aus heutiger Sicht. Und leider war halt niemand damals anscheinend da in den Film involviert, der auch nur in irgendeiner Weise da das schon aufbrechen wollte, konnte, durfte, was auch immer. Man kennt die Produktionsbedingungen, da ist ich jetzt auch nicht. Aber vermutlich wurde es einfach so geschrieben, weil es die gesellschaftliche Norm war. Und ja, das stößt auf jeden Fall auf. Das macht so ein bisschen, das sind halt die Punkte, die an der Guckbarkeit dann eben kratzen und die man dann auch natürlich für sich einordnen muss.
Ja, es hat mich als jetzt nicht Betroffener, ist es mir halt sauber aufgestoßen. Aber zum Beispiel dieser indigene Stamm, er kommt halt nicht so häufig vor. Mhm. Und es war natürlich ultra ärgerlich alles. Ja, aber zum Glück hat dieser Ärger dann nicht lange angehalten.
Nee, also genau, das stimmt. Zumindest dann, nachdem ja dann auch King Kongs erstmal auftaucht, sind die ja kaum noch Thema. Es geht ja dann mehr tatsächlich um diese Erkundung der Insel. Und dann, bis er eben gefangen wird und dann geht es ja schon wieder nach New York. So. Aber ja, wie gesagt, macht's nicht besser. Ist halt drin. In dieser Darstellungsform und ja, da stolpert man sicherlich drüber. Aus der heutigen Perspektive würde man heute natürlich so nicht mehr drehen. Nee.
Auf keinen Fall. Wo wir auch vorhin kurz über diesen berühmten letzten Satz gesprochen haben, über It was beauty that killed the beast. Bist du der gleichen Meinung?
Haha, gewiefte Frage. Ja, ist natürlich ein legendärer Satz, ne? Ist zu sagen halt so, der eine kommt ja sagt so, hey, die Helikopter haben ihn runtergeschossen, und dann sagt er halt so, nee, das war nicht die Helikopter, das war die Schönheit, die das Biest erledigt hat. Ist ja mittlerweile wirklich ein in die Geschichte die Filmgeschichte eingegangen, dieser Satz. Das ist ja ein bisschen die Frage, was der Film wirklich damit ausdrücken will, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie du, welche Dissertationen du davon gelesen hast und welche Essays, aber...
Noch keine,
okay. Aber ja, die Aussage für mich immer, beziehungsweise das Statement für mich reflektiert so ein bisschen eben zu sagen, okay, also man kann es positiv auslegen und sagen, okay, die Endnote ist, er war halt eigentlich, also Kong war halt eigentlich kein Monster, sondern er war eigentlich nur getrieben von Instinkt, aber gleichzeitig eben auch von Schönheit, also von Schönheit im übertragenen Sinne. Also er wollte eigentlich nur was Gutes, Schönes erleben und es wurde ihm zum Verhängnis aufgrund seiner Größe, seiner Präsenz, seiner was auch immer, was er auslöst bei Leuten. Aber es gibt da so ja wildeste Spekulationen und natürlich auch Einschätzungen, was dieser Versatz wirklich bedeuten soll. Was ist denn deine Einschätzung?
Ich finde es in dem Kontext recht wichtig, welche Figur diesen Satz äußert. Denn das ist ja der Regisseur. Mhm. Und der ist über den Film durch keine positive Figur. Das ist einfach ein Arschloch. Und alle sagen auch, zum Beispiel, als Kong da bewusstlos liegt, lass uns abhauen. Und er, nee, wir nehmen das Ding jetzt hier mit. Mhm. Und dementsprechend würde ich den Satz durchaus eher negativ einordnen, als dass seine Ansicht nach einfach falsch ist. Aber, ja. Ich fand's nur sehr merkwürdig irgendwie. Also, der gesamte Film ist halt auf Spektakel ausgelegt und dann am Ende so ein, ich weiß nicht, ob der auf mich dann so pseudophilosophisch wirkt.
Ja, ein bisschen schon.
Einfach weil ich weiß, dass es halt so in die Filmgeschichte eingegangen ist.
So ein bisschen zwangspoetisch.
Ja, irgendwie sehr, sehr reingewirkt.
Mhm.
Das Ding ist ja auch zum Beispiel etwas, was spätere Iterationen dann ja mehr gemacht haben, ist das herauszustellen, dass King Kong sich ja vielleicht sogar wirklich in diese Frau verliebt hat. Das ist in diesem Film nicht so. Der ist einfach nur ein Monster mit komischen Augen in der Aufnahme. Und da wirkt dieser Satz halt einfach noch mal ganz anders. Bekommt er irgendwie eine Tragik. Und hier ist es einfach nur so, ja, er wurde von Schönheit umgebracht. THX, bye.
Vor allem THX, bye. Ja.
Nee, abschließend würde ich sagen, es war super spannend. Ich fand das großartig, den jetzt mal gucken zu können. Allerdings sind gerade diese Diskrepanz zwischen den 1930ern und der Jetztzeit mir dann doch zu groß, als dass ich den mir irgendwann noch mal wieder angucken wollen würde, glaube ich.
Ja, ich glaube, gehe ich mit. Also ich würde mir dann eher dann noch mal so ein paar neuere Remakes also angucken, ne? Zumindest dann die eher schon wieder so, die dann schon vielleicht im Farbfilm angekommen sind. Weil dafür, also ja, die Guckbarkeit ist zwar okay, sie ist gegeben, aber auch jetzt mal abseits von diesen ganzen Stolpersteinen und den unangenehmen Momenten, trotzdem ist das jetzt nicht das mega Brett so. Also, wie gesagt, das war eher wieder der Faktor bei mir, die Faszination.
Mhm.
Die Faszination dessen, was da damals geschaffen wurde, die Faszination, wie es gemacht wurde, die Faszination der teilweise Härte, die Faszination der Masse an Action, an Abenteuer, an Kreaturen, so, das war alles sehr faszinierend. Genau, aber rückblickend so insgesamt als Film nochmal, verstehe natürlich, dass da gemacht wurde, aber rein unterhaltsam, aus Unterhaltsamkeit, so, ja, das ist dann doch nicht mehr als das filmhistorische Interesse dann irgendwie. Also, ich gestehe dem Film viel zu. Ich finde, er ist gut guckbar, aber es ist jetzt eben kein, genau, wie du sagst, eben kein Film, den man sich jetzt regelmäßig, glaube ich, angucken kann gut. Also einmal gucken, ja, um zu wissen, okay, ich habe diesen Klassiker gesehen, ich verstehe alles, was passiert ist. Aber ja, es ist jetzt kein klassischer Samstagabend, ich schiebe mir einen Film rein, Film, ne, klar. weil dafür ist er einfach dann doch in seiner gesamten Machart irgendwie zu krude und die gute Zeit, die man mit ihm hat, hält halt nicht über die Dauer an. So, ne? Dafür gibt es dann so viele Ecken und Kanten irgendwie doch. Aber so insgesamt, wie gesagt, auch auf jeden Fall froh, ihn gesehen zu haben und kann es auch, wie gesagt, aus der Klassikersicht empfehlen, den mal zu gucken, wer ihn nicht kennt.
Ja, absolut, bin ich bei dir. Ich bin mal gespannt, ob der zweite Film des heutigen Tages für dich dann ein Samstagabend, ich schieb mir einen Film rein, Film ist. Die Antwort kenne ich, glaube ich, bereits.
Schauen wir mal. Kurz noch, ganz kurz, bevor es vergesst natürlich, King Kong gibt es natürlich auf DVD in Deutschland, in restaurierten Fassungen auch und streamen tut er leider nicht.
Mhm. Gibt's keine Blu-ray, ne?
Nein, auch nicht.
Ja. Ich vermute ja, dass da dann in, lass mich kurz rechnen, 12 Jahren vielleicht was kommt, dann wird der Film 100 Jahre alt.
Krass. Ja.
Der zweite Film, den wir heute besprechen werden, war mein Vorschlag. Das fand ich nämlich auch ganz schön, dass in der Umfrage meine beiden Vorschläge waren relativ lange, relativ weit vorne. Und ich glaube, dadurch, dass du dann für King Kong gerallied hast, hat er übernommen. Wir besprechen jetzt Der Pate aus dem Jahr 1972.
What do you want me? Do what I beg you to do.
Now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. You come into my house and you ask me for murder.
I ask you for justice.
Ein Film von Francis Ford Coppola mit dem Cast Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall und, was ich entspannt finde, eine doch sehr junge Diane Keaton.
Hm.
Der Film hat 3 Oscars bekommen. Und zwar als bester Film, bestes adaptiertes Drehbuch und etwas, was zu einem Eklat geführt hat, nämlich Marlon Brando als Hauptdarsteller. In der Nebendarstellerkategorie waren Caan, Duvall und Al Pacino nominiert. Pacino ist nicht zur Preisverleihung gekommen, weil er sich darüber echauffiert hat, dass er ja viel mehr die Hauptfigur dieses Films wäre als Marlon Brando. Und mit allem, was ich vorher wusste und auch nachdem ich jetzt den Film gesehen habe, würde ich ihm zustimmen. Wie siehst du das?
Sehe ich ganz genauso, ja. Ich wusste auch tatsächlich gar nicht, dass Marlon Brando so eine kleine Rolle hat, also klein im übertragenen Sinne klein, aber auf jeden Fall deutlich untergeordnet zu Al Pacino, weil ich natürlich mit dem Paten immer das Bild von Brando verbunden habe, ne? Ihm eben als Godfather, und ich dachte, der hat halt eine viel einnehmendere Rolle halt, da war ich auch tatsächlich jetzt überrascht, ja. Kann ich auch verstehen, dass man dann ein bisschen pisst ist und dass da vielleicht auch einfach die Academy ein bisschen daneben gelegen hat mit den Einteilungen der Nominierungen. Aber dass das heute sogar der Fall sein kann, haben wir jetzt gerade erst dieses Jahr gesehen.
Ich bin jetzt am Überlegen, was du meinst, aber nein. Der Film ist als großer Klassiker auf diversen DVD- und Blu-ray-Editionen verfügbar. Ich hatte zum Geburtstag, glaube ich, ist es irgendwie die Francis Ford Coppola-Edition oder so, die DVD mal bekommen. Der Film ist tatsächlich der zweitbestbewerteste Film auf der IMDb mit 9,2. Den Platz 1 haben wir hier auch schon im Podcast mit Die Verurteilten. Bei Metacritic liegt er bei 100% und 4,6 auf Letterboxd. Man könnte also meinen, der Film ist beliebt. Um es mal zu understellen. Lieber André, was waren deine Erwartungen?
Ah, du machst doch den klassischen Weg jetzt wieder. Ja, das haben wir bei King Kong tatsächlich ein bisschen außen vor gelassen.
Ich möchte einfach, das so ist ein Segue zu dazu, dass ich mich vorbereitet habe.
Amateur. Ja, was waren denn meine Erwartungen bei der Pate? Ja, da muss ich ja eigentlich einsteigen, natürlich trotzdem wieder mit meinem Plädoyer auf Mafia-Filme.
Weil, ein Anti-Plädoyer eher.
Weil anders wird kein Schuh draus. Einige der HörerInnen da draußen werden mittlerweile vielleicht wissen, dass ich nicht der Riesenfan von Mafia-Filmen generell bin. Ist ein bisschen wie, also das Podolas so sind Sportfilme. So rein von der Faszination her, vom Interesse, so dieses Mafia-Genre ist ja quasi schon eigen, es gibt so viele Mafia-Filme. Die sind einfach nicht so mein Ding, und das liegt halt an dieser Kombination von ja irgendwie an sich Crime, was ich mag, aber ja dann sehr gemünzt auf dieses Familie, ne, und eher so Familienclans und eher so auch dann so Dramengefilde und diese, wie soll man es sagen, also vor allem geht es ja auch immer in der Regel um schlechte Menschen, also die Mafia-Familien sind ja jetzt auch nicht die Guten in dem Sinne.
Was?
Oder wer sind denn die Guten überhaupt, so fragt man sich da immer auch oft. Und diese Mischung eben aus diesem Clan-Gefüge, Familienclan und da die inneren Zwiste und so weiter, wird meistens für mich so dröge inszeniert, dass mir da echt immer das Interesse seiner Zeit flöten geht irgendwie. Also das Mafia-Filmgenre hat ja auch einfach so seine Arten immer zu überziehen, prinzipiell. Die Filme müssen immer alle locker 180 Stunden gehen, sonst geht gar nichts. Und ja, ey, es ist einfach, ich finde da keinen Zugang. Es ist egal, ob es der Irishman ist, bei dem ich stinklangweilig fand. Es ist egal, ob es irgendwie Road to Perdition ist oder so. Mafia hat mich nie gekriegt. So, deswegen muss ich mal ausholen jetzt. Und deswegen war beim Paten jetzt auch immer, das ist auch wieder genau das gleiche Ding. So, ich hatte Angst vor diesem Film, weil ich wieder weiß, was er für einen Status hat und was er für ein als Meisterwerk gehandelt wird. Und wie immer, wie ich oft schon gesagt habe hier im Podcast bei Klassikern, ich hatte Angst einfach, dass ich dem Film nicht gerecht werde als Zuschauer und dass er mich einfach nicht so überzeugt, wie ich es gerne hätte oder wie auch dann der Kanon der Filmfans es gerne hätte vielleicht. Und ja, deswegen, meine Erwartungen waren so, bitte sei anders. Bitte sei anders als die anderen Mafia-Filme. Mach irgendwas Besonderes, was auch mich abholt, wodurch ich verstehe, warum du so fantastisch bist, und bitte überzeug mich. So, das waren meine Erwartungen. Ich habe einfach gehofft, dass es ein Mafia-Film ist, der mich catcht. Wie sieht's bei dir aus?
Ähnlich. Ich hatte auch bis zu einem bestimmten Punkt immer so, dass ja, Marlon Brando ist da ein Pate und es passieren wahrscheinlich Mafia-Dinge. Und ja, Who the Hell Cares? Und jetzt kommt es so, nämlich so, dass ich vor einigen Jahren das Buch Into the Woods, How Stories Work and Why We Tell Them von John York nicht durchgelesen habe. Ich habe es irgendwann aufgehört. Aber es ist halt so ein klassisches, ja, ich würde nicht sagen Lehrbuch. Ich finde, es ist super gut zu lesen, wenn man halt Englisch kann. Es wurde nicht übersetzt. Und es geht halt um Storytelling und wie Geschichten funktionieren, wie Figuren funktionieren und so weiter und so fort. Und gerade der Pate wurde erstaunlich häufig erwähnt. Nämlich, ich habe mir jetzt zwei Stellen rausgesucht aus dem Buch. Einmal ist es der erste Satz in dem Abteil für Dark Inversions von guten Figuren. When we first meet Michael Corleone in The Godfather, he's in army uniform. Campaign honors proudly displayed on his chest. Every inch the war hero, he explains the nefarious deeds of his father and his brothers to his fiancée before mollifying her. That's my family, Kay. That's not me. Also im Grunde genommen wird erklärt, wie ja, Michael am Anfang gezeigt wird als rechtschaffender Armeetyp, der sagt, ich habe nichts mit meiner Familie zu tun. Ich bin anders. Und im Verlaufe des Buches wird immer, wenn der Pate dann als Beispiel herangezogen wird, geht es darum, wie sich diese Figur verändert. Es wird zum Beispiel dann weiterhin beschrieben bei dem Kapitel darüber, wie wichtig es ist, dass sich Figuren verändern innerhalb meiner Geschichte, dass diese Szene in dem Diner mit dem korrupten Polizisten und seinem, wie wichtig und wie essentiell diese Szene eigentlich ist und wie typisch das auch. Und da dann das andere Zitat, in truth, it's a scene that exists in every movie. Al Pacino in this one moment depicts the essence all drama is built on. Change and the internal struggle a character must undergo in order to achieve it. Und dementsprechend wusste ich schon, dass das Ganze vielleicht mehr ein Charakterdrama ist als diese typische Mafia-Geschichte. Und ja, dementsprechend war ich dann doch durchaus gespannt, wie das Ganze so vonstatten geht. Ich würde dann einmal kurz verlesen, worum es in der Pate geht. Natürlich aus der großartigen OFDB gezogen von Moonshade. Ich glaube, den User hatten wir hier jetzt auch schon ein bis
öfter, zwei Mal. Ja. Moonshade hat auf der OFDB, glaube ich, 80% aller. Nee, ist so wirklich. Der hat zu jedem Titel ein Review drin und, glaube ich, auch die Hälfte der Beschreibung geschrieben, ja.
Und auch hier, ich werde die letzten zwei Sätze weglassen, weil es für mich zu tief in den Film geht. Ah, naja. Don Vito Corleone ist der uneingeschränkte Pate in seiner Familie, die jedoch im ständigen Konflikt mit den anderen mächtigen Familien steht. Sein jüngster Sohn Michael, der beim Militär war und mit der Familie nicht viel zu tun haben möchte, wird in die brutalen Verhältnisse hineingezogen, als sein Vater niedergeschossen wird. Und da vielleicht auch mal so ein Ball zurück an dich, André. Was dachtest du, worum geht es in dem Film? Vorher.
Naja, ist ganz, wirklich ganz blöd gesagt, weil ich mir noch nie den gesamten Plot von Paten auch durchgelesen habe, weil das nehme ich mir halt ungern vorweg, weil ich halt schon weiß, dass ich die Filme schon irgendwann noch mal sehen will. Generell dachte ich halt, ja, eben so eine klassische Rise and Fall of a Crime Family, so, ne? Also so ein Aufstieg und Fall des Paten, wie er halt vielleicht zur Macht gekommen ist und dann über verschiedene Jahre das geht und ja, Kriege mit anderen Familien und so weiter. Also so eine ja, Rise and Fall-Geschichte.
Interessanterweise ist ja, zumindest von dem, was ich weiß, das dann eher der Fall im zweiten Film.
Genau, ja, genau. Den habe ich jetzt auch noch nicht geguckt, aber genau, ich glaube, das trifft das eher, ja.
Da, durch die Lektüre von Into the Woods war ich schon halt darauf vorbereitet, dass es vermutlich viel um Michael geht. Und dementsprechend war ich dann doch verwundert, wie wenig es dann am Ende um ihn geht. Denn auch wenn der Film hat so eine ganz, ganz merkwürdige Zweiteilung. Einerseits ist es halt ein Charakterdrama mit Michael als Antihelden, der von etwas Gutem zu etwas Schlechtem wird. Auf der anderen Seite hat man aber dann doch diese ganzen typischen Mafia-Sachen wie Intrigen, wie Gangsterbosse und so weiter und so fort. Und dementsprechend war ich echt ein bisschen hin und her gerissen. Denn ich fand den Film durchaus spannend. Und auch hier, das Ding geht 3 Stunden. Ich habe den an 2 Tagen gesehen. Wir hatten meine Schwägerin zu Besuch und deren Liebsten. Und der war auch so, oh, du musst Pate gucken, cool, lass mal zusammen machen. Und wir haben den dann irgendwie Donnerstagabend angemacht im Urlaub. Und nach einer Stunde hingen alle auf dem Sofa und waren so, ja, machen wir morgen weiter? Ja, machen wir morgen weiter. Es gibt in diesem Film sehr viele Szenen, bei denen ich mich auch jetzt immer noch frage, warum sie drin sind. Kannst du dir vorstellen, welche? Oder hattest du das auch?
Jetzt muss ich echt überlegen. Ich bin mir nicht sicher.
Wir nehmen mal das Beispiel, wo ich es mir irgendwie noch so am ehesten zusammenreimen kann.
Ja.
Es ist legendär, es ist ikonisch. Aber im Nachhinein frage ich mich, was das für den Plot und für die Figuren getan haben soll. Das ist nämlich die Pferdekopfszene. Die ist super inszeniert. Die ist enorm spannend, ist gut aufgebaut. Aber warum ist diese Szene in dem Film? Der einzige Grund, den ich mir halt vorstellen kann, ist, um zu zeigen, dass wie dass diese Corleone-Familie halt durchaus zu sehr drastischen Mitteln greift.
Genau, es ist ja klassisches Einschüchterungsmotiv.
Gut.
Und genau.
Finde ich auch cool, aber das, warum.
Ist eher ein Statement so als. Ja.
Ja, aber warum geht das Ganze dann eine halbe Stunde?
Ja, das stimmt schon. Das ist halt. Aber das ist, also da kann ich auch gleich ausholen. Ich fand halt alles in dem Film fühlt sich an, als ob es eine halbe Stunde dauert. Also jede Szene irgendwie. Es ist natürlich ein totales Stilmittel hier von Coppola, jede Szene möglichst ausgewalzt zu inszenieren. Also das ist jedes Gespräch, jeder Gesprächsaufbau, jede Beobachtung im Film, ob es jetzt Figuren sind oder Setting oder alles wird sehr ausladend inszeniert. Gut inszeniert, gar keine Frage. Absolut.
Es ist famos.
Erstklassig inszeniert, da gehe ich komplett mit. Aber so für sich genommen hat man irgendwie bei jeder Szene das Gefühl, die Zeit steht still. Und alles dauert halt wirklich einfach lange. Aber das ist ein Stilmittel vom Film, das kann man halt mögen oder eben nicht. Und bei mir, muss ich sagen, es war genau das, was ich erwartet habe, leider. Weil so funktionieren die meisten Mafia-Filme, muss ich halt wirklich einfach sagen. Mich hat es halt dann doch größtenteils schon wieder echt leider gelangweilt, so ein bisschen so. Und aber ja, deswegen, die Szene ist halt großartig, finde ich, aber ist natürlich auch legendär. Aber wie du sagst, der Aufbau des Ganzen, der muss halt nicht so lang dauern, aber es passt natürlich zum Rest des Films.
Ja, kann ich irgendwo nachvollziehen. Ich fand auch den Film bis zu einem bestimmten Punkt deutlich spannender als das, was danach kam. Nämlich diese Diner-Szene. Dieses Ganze, die Vorbereitung und alles Mögliche, das hat einen wunderbaren Aufbau. Und vielleicht liegt es daran, dass ich diese Szene aus dem Buch kannte. Aber ich konnte das ich konnte das enorm wertschätzen, wie Michael da halt mit sich selbst gerungen hat. Und dieses Ganze, es ist ja eigentlich darum geht, dass es einen Waffenstillstand gibt, um ob er das jetzt annimmt oder nicht. Und dass er auch so ein bisschen dann seine Figurenentwicklung widerspiegelt. Ist er dann jetzt der Liebetyp oder geht er den gleichen Weg wie sein Bruder und sein Vater? Und dass sich das dann in der Figurenentwicklung und in der Plotentwicklung widerspiegelt, super cool und alles. Ich finde, nur danach verliert sich der Film enorm. Weil dann.
Du meinst, sobald er flüchtet?
Ja, genau. Ja. Denn dann kommt halt dieser größere Gangsterplot mit den anderen Familien und so weiter und so fort ins Rollen. Konntest du diese Gangsterbosse erkennen? Ich hatte keine Ahnung, wie die aussehen, weil sie gefühlt nur 2-mal vorkommen. Aber sie werden immer als so wichtig dargestellt.
Ja, nee, das ist aber auch generell wieder so ein Problem bei mir, wenn dann eben so viele Charaktere eingeführt werden, die irgendwie alle eine Relevanz haben, aber. Und ich meine, der Film dauert schon 3 Stunden, aber trotzdem wird wieder nicht jeder genug beleuchtet. Ne? Also nicht jeder kriegt natürlich irgendwie so einen Aufbau wie die Corleones. Und dann war das schon wieder so überbordend, weil du halt ja dann auch schon wieder so viele verschiedene Locations hast, so viele verschiedene Figuren. Der Film macht dann auch teilweise nicht so ganz richtig klar, wer hat jetzt hier wirklich den größten Stellenwert, wen solltest du dir auch merken? Manchmal hatte ich das Gefühl so, okay, ist der jetzt wichtig, so, kommt der nochmal? Dann war er ja lange weg. Oh, nach 2 Stunden kommt er nochmal. Oh Mist, hab ich vergessen, wie hieß der eigentlich? Ist mir auch passiert, ja.
Dieses ganze Las Vegas-Ding, ey.
Das wollte ich gerade sagen. Ich fand nämlich dann diese, also nach der Flucht, nachdem er sich dann da zurückzieht, das war schon so ein bisschen so, ja, da hatte ich einen Hänger. Aber dann auch genau später, das Las Vegas-Ding ist dann nochmal der dritte Hänger, so quasi. Irgendwie, also dann, da ist er ja, da bist du ja schon quasi so in Fußball gesprochen. Ich bin nicht mal Fußballfan, aber dann bist du so in der Overtime, ne? So, da bist du schon in der dritten Verlängerung irgendwie. Und ja, macht alles, ist alles stringent und so. Ich konnte dann schon noch folgen vom Plot, aber er macht da halt echt schon so viele auf irgendwie und so viele Zeit- und Ebenensprünge.
Das ist es, die Zeitsprünge. Ich habe den da mit meiner Verlobten zu Ende geguckt und nach Sizilien war ich so, wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Ach, sie haben ein Kind? Ha, spannend.
Das muss ja auch im zweiten sogar noch schlimmer sein, weil er da ja immer einmal quasi ins Prequel springt. Mhm. Und du siehst ja dann
Robert De Niro als Vito.
Genau, Don Vito früher und dann aber wieder in die Zukunft mit Al Pacino und so weiter. Das muss ja noch schlimmer sein. Aber nee, also generell so, ich will es nicht sagen, der Film wäre nicht zu folgen, doch das ging schon. Aber dadurch, dass es, wie gesagt, alles so lang dauert, alles so ausgedehnt erzählt wird, die Zeitsprünge dann drin, die Settingswechsel, die Figuren. Meine Güte, der Film ist halt wirklich echt wie 3 Überstunden schieben abends noch irgendwie. Ist halt schon wirklich nicht leicht wegzugucken, so ganz klar, muss man natürlich sagen. Ich muss sagen, der Film hatte auf jeden Fall, also die Highlights des Films waren für mich wirklich die, wo er auch wirklich die Spannung anzieht und dann auch so geschickt. Ich fand zum Beispiel diese Krankenhausszene war super.
Mhm, die war gut. Ne,
wo er ins Krankenhaus kommt, weil er halt befürchtet, die Attentäter oder die andere Mafia-Familie will das jetzt nicht zu Ende bringen. Ne? Der kommt dann im Krankenhaus an, es sind keine Wachen da und so weiter. Und das war ein tolles, das war so ein Spannungsaufbau ohne Spannungsaufbau. Also, das war jetzt nicht irgendwie mit Musik und irgendwie auf Spannung getrimmt, aber allein dadurch, was du merkst, was er für eine Eile hat, weil er weiß, worum es gehen könnte und das hier, was auf dem Spiel steht. Und da dann dieses fast leere Krankenhaus, wo kaum wer ist und so weiter, was nicht ganz realistisch ist, aber andere, ist egal, aber steht auf einem anderen Blatt.
Generell, das Krankenhaus sah so merkwürdig aus.
Ja, es sah aus wie so eine verlassene Irrenanstalt eher so, aber ja, auf jeden Fall trotzdem, es war eine sehr spannende Szene insgesamt, das fand ich super. Ich fand die Diner-Szene auch super, wie du schon gesagt hast, die war klasse. Dann auch später, wenn es so langsam dran geht, Leute zu entlarven hin und wieder, ne, wenn es dann darum geht, Leute wegzumachen, und auch im Rückblick dann zu sehen, wie Don Vito angeschossen wurde. Der Aufbau war auch großartig da bei dem Obsthändler.
Ja, das war auch super.
Also natürlich, der Film hat unfassbare Highlights so. Aber dazwischen, dazwischen gab es leider halt immer wieder sehr ausgedehnte Phasen, wo ich wirklich dachte so, puh.
Vor allen Dingen finde ich, dass er dann auch einfach wichtige Plotpunkte fallen lässt. Für bestimmte Zeit. Der Film erzählt so viel aus, aber zum Beispiel diese gesamte Geschichte mit Michaels Schwester, die von ihrem Mann geschlagen wird, das wird am Ende zwar irgendwie aufgegriffen, aber zwischen dem Angriff, den wir sehen, ihres Mannes und der Konsequenz am Ende, aus was das Ganze so hervorgebracht hat, sieht man die einfach nicht wieder. Und das ist irgendwie eine Stunde oder so. Und da haben wir uns dann auch gefragt, was ist denn jetzt eigentlich mit seiner Schwester passiert? Und weil man überhaupt nicht weiß, was ist da eigentlich los?
Mhm.
Und das war aber wieder sowas, der Film nimmt sich so viele Sachen, für so viele Sachen, so viel Zeit. Und dann aber so eine Sachen einfach in den Raum zu schmeißen und, ja, okay, jetzt habt ihr es hier. Habt Spaß damit. So, hä? Merkwürdig. Und dann, wo wir bei überflüssigen Sachen sind. Was haben dir die Szenen in Sizilien gesagt? Danke.
Nicht so viel.
Warum sind die Dinger da drin? Ich verstehe es nicht.
Ja, das sind glaube ich, die Auflösungsmomente, wo der Film sich so ein bisschen frei machen will. Aber das ist halt auch so, das geht auch so unter. In dem ganzen Komplex, dieser Film darstellt, geht das so unter. Das war halt so. Also ob die jetzt drin sind oder nicht, das machst du wirklich gar nicht wett. Also die nimmst du halt raus und der Film hat nichts verloren, meiner Meinung nach.
Also ich vermute einfach mal, dass Michael versucht in Italien da so ein bisschen, dass das vielleicht noch so dieses Letzte, er hat seinen Mord begangen, er ist diesen Weg gegangen. Und das soll vielleicht noch so ein bisschen zeigen, er hat doch noch die Hoffnung, dass es in eine andere Richtung gehen kann. Und die Hoffnung werden zunichte gemacht. So, okay, hat's das gebraucht? Absolut nicht. Nimm dieses ganze Ding raus und bring Michael wieder zurück, wenn er wieder Kay trifft. Und du hast nichts an Figurenentwicklung verloren. Und dafür fand ich die Szene dann auch einfach zu langweilig. Und dass er sich da halt noch mal eine neue Braut sucht, war auch so, who the hell cares? Wirklich.
Ja, da gehe ich halt komplett mit. Das sehe ich halt genauso. Wie gesagt, ich habe schon verstanden, warum die im Film drin sind, so zur Auflockerung. Aber ich fand eher, die haben abgelenkt. Weil du dir eh schon so viel merken musst und du bist irgendwie so involviert. Also die haben mir nichts gegeben, wie gesagt. Die hättest du auch rauslassen können, der Film hätte weder gewonnen noch verloren.
Ich weiß auch zum Beispiel nicht, ob es irgendwie klar wurde, wer oder was denn jetzt letzten Endes diese Morde beauftragt hat. Keine Ahnung, da wurden so viele Namen durch die Gegend geschmissen und das ist der und das ist jener und haha. Ich verstehe, was Michael am Ende getan hat und warum das vielleicht nicht ganz so positiv ist und warum dieser Herr ab da wahrscheinlich nur noch, es kann nur noch bergab für ihn gehen, aber ey, es war mir einfach egal. Und das hat mich dann so gestört, weil der Film bzw. die Geschichte wurde mir so verkauft im Voraus, dass es dieses Charakterdrama ist und Michael, der so diesen Weg einschlägt und da immer weiter runtergeht. Und hätte man nur seine Szenen, könnte ich das auch irgendwo nachvollziehen. Aber du hast halt 2 Stunden einen anderen Film. Und das ist halt das, was mich echt angestrengt hat.
Und ja, das Ding ist halt, ich will dem Film auch überhaupt nicht, ey, wir werden es auf die Fresse kriegen. Ich weiß jetzt schon von den Leuten, die werden alle ausrasten, alle
Hörer. Immerhin wir mal beide und nicht nur ich.
Alle HörerInnen denken sich wahrscheinlich gerade, seid ihr komplett wahnsinnig. Ich will dem Film ja auch nicht sein Worldbuilding absprechen. Also an sich ist das schon super. Also das ist schon stringent, wie Coppola das natürlich auch macht. Also handwerklich und inszenatorisch und auch erzählerisch an sich ist das, was er aufbaut, an sich super. Aber die Zugänglichkeit hat mir gefehlt. Das mag halt, wie gesagt, bei mir einmal eine Thematik liegen, weil ich per se einfach da nicht so gerne reinsteige, weil es mich einfach nicht abholt. Ja, also jemand, der einfach Mafia-Fan ist, so der die Thematik einfach aufsaugt, der kann sich da ja reinlegen und baden, so in dem Film. Also bei mir war halt schon direkt so eine Distanz durch zur Thematik da, das wird einmal das Problem halt sein. Aber ich gebe dir halt, also klar, ich gebe dir schon recht, so du kannst den Film, wenn du ihn natürlich nur auf die Story von, oder auf die Geschichte jetzt von
Michael
gehst und halt eben natürlich Don Vito so als die Randnotiz, die er halt ist in dem Film, trotzdem zwar namensgebend, aber er bleibt ja trotzdem eine Nebenfigur eigentlich, wenn man nicht nach den Oscars geht. Wenn du aber wirklich nur Michaels Story nimmst, dann kannst du den Film auch in 90 Minuten erzählen, theoretisch. So.
Und ne? Ich bin der Überzeugung, das wäre der bessere Film gewesen.
Da würde ich jetzt sogar mitgehen. Ja, da würde ich sogar mitnehmen, weil es dann vielleicht so stringent ist, dass ich auch als jemand, der mit der Thematik nicht so viel anfangen kann, trotzdem einen stringenten und geradlinigen Film habe, wo dann irgendwie 1-2 Highlights drin sind, die Geschichte durcherzählt und fertig. Aber natürlich, dass Coppola das Ganze natürlich hier wie so eine Riesen-Mafia-Oper auswalzt eben, das mag halt natürlich für die Filmkunst zuträglich sein und wie gesagt, möchte dem Film da gar keine handwerklichen Dinge absprechen oder inszenatorischen Soundtrack, alles wirklich top-notch, verstehe ich auch, erkenne ich den Film auch komplett an und ich verstehe auch, warum er diesen Status hat, auf diesem Podest steht, auf dem er steht, gar keine Frage, das möchte ich dem Film in keinster Weise absprechen. Das ist natürlich nur meine persönliche Auffassung des Films, aber für mich war es einfach zu ausgewalzt, es war zu ungenau. Es war zu langsam, wie gesagt, ich kann diesem Tempo nichts anfangen. Es gibt Filme, wo ich das kann, aber die dürfen dann eben auch nur eine Stunde 90 dauern, Stunde 30 dauern oder 2 Stunden, aber halt nicht, komm nicht 3 Stunden und dann noch so ein Tempo. So, das ist einfach nicht mein, da komme ich nicht rein.
Ich vermute halt, das Ganze basiert ja auf einem Buch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich gehe stark davon aus, dass es vielleicht so ein Adaptionsding ist, dass halt dann sehr viele Sachen dabei sind, die vielleicht im Buch irgendwie eine andere Funktion hatten, vielleicht, die dann in der Adaption verloren gegangen ist. Das wäre vielleicht sowas, was ich mir vorstellen kann. Aber auch noch mal, ich fand den Film über sehr weite Strecken enorm spannend und auch sehr gut. Aber eben, es gibt auch ganz viel, wo ich mir den Kopf kratze und denke mir, warum? Hast du ihn auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
Auf Englisch. Mhm.
Ich habe ihn auf Deutsch geguckt, einfach weil meine Schwägerin keine Filme auf Englisch guckt. Und so haben wir den angefangen. Und ich bin kein Fan davon, mitten im Film Sprachen zu wechseln. Mhm. Ich fand die deutsche Synchro cool. Ich musste halt schmunzeln. Erstens, der junge Al Pacino, was war das für ein Hottie? Und der wird im Deutschen von Lutz McKenzie gesprochen. Und dessen Stimme kenne ich in erster Linie aus einer meiner absoluten Lieblings-3-Fragezeichen-Folgen. Musik des Teufels spricht er nämlich den Bösewichten Thunderhell. Und deswegen hatte ich immer, wenn Al Pacino den Mund aufgemacht hat, eigentlich nur so ein fettes Grinsen im Gesicht. Das war geil. Und noch eine kleinere Sache. Wo hast du den Film geguckt?
Blu-ray. Ich habe die Box, die Trilogie-Box.
Ach ja. Stimmt, stimmt. Wir haben den bei Prime angefangen. Da ist er verfügbar. Und eigentlich waren alle Dialoge, die dann auf Italienisch geführt wurden, untertitelt. Außer einer. Und das hat mich ein bisschen gewundert. Und da die Stream-Qualität dann auch bei der zweiten Sitzung irgendwie beschissen war, habe ich mal die DVD eingelegt und wieder zu dieser Stelle gespult. Das ist nämlich die Unterhaltung zwischen dem, zwischen dem einen Mafiosi und Michael mit dem Polizisten dabei in dem Restaurant. Und auch auf meiner DVD war die nicht untertitelt. Weißt du noch, wie es bei dir war? Das würde mich einfach nur mal interessieren.
Die war nicht untertitelt. Ich musste dann im Menü separat Untertitel anschalten, damit es untertitelt war.
Hm. Ist ja dumm.
Also ich musste dann quasi die generellen Subtitles einschalten, die dann immer, also generell für den ganzen Film, dann waren sie drin. Habe ich den Film quasi ohne Untertitel laufen lassen, waren aber auch die nicht untertitelt. Und deswegen habe ich habe es auch nicht gefunden. Ich habe mal gegoogelt, aber ich habe nichts dazu gefunden. Und ich dann gefragt habe, waren die im Original, also im Kino auch, waren die da untertitelt im englischen Original oder sollte man die Szene gar nicht verstehen? Das habe ich ja nicht ganz rausbekommen. Weil ich hatte dann erst so die Intention gedacht, okay, vielleicht ist das quasi, sind diese Szenen in Italienisch gehalten oder im O-Ton gehalten, damit du so ein bisschen das Gefühl bekommst, wie die anderen Gäste im Raum, damit du nicht verstehst, was da Phase ist, aber du weißt aber quasi, was die reden wollen. Also war das quasi gewollt oder war es quasi wirklich ein Fehler der Blu-ray? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, also ich war halt so ein bisschen verwirrt einfach.
Ja, aber ich meine, eigentlich ist es ja Quatsch, weil, ja, wie gesagt, als ich Untertitel eingeschaltet habe, war es ja untertitelt. Und warum sollte es Untertitel für die Szene geben überhaupt, wenn sie als so gedacht war, dass man sie nicht verstehen soll? Weißt du, was ich meine? Mhm, also dann hätte das ja niemand übersetzt. Also vermutlich war es ein Subtitle-Fehler, ja.
Aber war dann schon irgendwie interessant, dass es sowohl auf der DVD, dann vielleicht auch auf der Blu-ray und halt im Stream, in der Stream-Version nicht gestimmt hat. Aber ich vermute, sie haben eh nichts allzu Wichtiges gesagt, außer ich respektiere deinen Vater, das habe ich sogar verstanden. Und dass er Waffenstillstand möchte. Bliblablub, whatever. Der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, weil du hast den ja bei Letterboxd schon eine Wertung gegeben und eine Review geschrieben und alles drum und dran. Und da ist mir ein Kommentar aufgefallen, dass der Film, also dass generell in Italien zum Beispiel, diese ganze Verherrlichung der Mafia-Tätigkeiten sehr ungerne gesehen wird. Fandest du, dass der ganze Film das verherrlicht?
Das ist ja das Ding, was ich eingangs meinte. Im Endeffekt verfolgt man ja hier eine Verbrecherfamilie. So. Mhm. Ich habe damit generell kein Problem, weil ich gucke auch Filme, wo die Protagonisten Arschlöcher sind. So, das ist ja völlig okay. Es muss ja nicht immer.
Welcher Hellraiser war das?
5 zum Beispiel. Oder gibt auch andere Beispiele. Also mich stört das nicht, wenn ein Protagonist kein Guter ist per se, weil muss ja nicht immer eine Story über Gute sein. Kann ja auch mal Arschlöcher geben. Ist ja okay, kann man ja reflektieren. Kann man ja selber einschätzen. Von daher, es war ja klar, also der Film erzählt eine Geschichte über eine Verbrecherfamilie. Und du weißt ja, dass sie schlimme Dinge tun. Und natürlich inszeniert, das ist ja die Krux an diesen Geschichten, natürlich blickst du dann quasi auch dahinter und natürlich geht es ja dann da um die Familie und um was Persönliches und lernst dann quasi, dass die ja im Grunde auch die gleichen Familienprobleme hier und da haben, wie andere eben auch. Also das macht der Film ja schon. Das ist aber nichts anderes als ein bisschen wie bei den Heroic Bloodshed-Filmen so. Den asiatischen, das ist halt genauso. Da wird alles klein geschossen, danach heißt es so, mein Bruder, und lass mal ein bisschen Family-Action machen. Also diese Motive, dass man quasi immer so ein bisschen die Leute, die Gewalt ausüben, dann so denen noch ein Gesicht gibt oder einen Background gibt, ist ja nichts Neues so. Verherrlichen ist immer so ein Schlagwort. Da tue ich mich mal ein bisschen schwer mit. Ich würde es erst mal sagen, nein. Weil es ja dann doch auch wieder, der Film zeigt ja auch die Schattenseiten. Also das ist ja nicht so, dass der Film zeigt, guck mal, die knallen alles ab und begehen halt super krasse Straftaten, deswegen geht's denen immer gut, alles ist klasse. Sondern es geht ja auch so viel schief und es sterben auch eben Leute aus der Familie und sie durchleben schlechte Zeiten, es gibt Stress, es gibt halt Probleme und es wird ja nicht gezeigt, dass jetzt irgendwie Mafia zu der Mafia gehören, dass das Geilste der Welt ist. So. Und deswegen würde ich das nicht sagen, dass er das glorifiziert. Er beleuchtet es. Und ob das jetzt alles so genau realistisch ist, wie es da dargestellt ist, ist ja eh steht auf einem anderen Zettel nochmal.
Nee, bin ich bei dir. Das ist halt auch, gerade weil es doch alles eher, weil es sich auf diesen Mafia-Kosmos bezieht und da sehr viel Tod und Verderben einfach herrscht und wir dann Kay haben, die den unschuldigsten Job aller Zeiten hat als Vorschullehrerin und die nur so einen leichten Einblick da bekommt und da schon Schiss hat. Ich kann da auch keine Verherrlichung drin sehen. Aber das war halt ein Punkt irgendwie, den ich ganz spannend fand. Also, unterm Strich, es ist ein guter Film. Es ist für manche vielleicht auch ein toller Film. Aber trotzdem hatte er viel zu viel, was mir unterm Strich doch irgendwo auf den Sack ging. Und dementsprechend, die DVD bleibt hier jetzt im Regal stehen. Aber ich weiß nicht, ob ich mir irgendwann mal sag, so, der Pate, los geht's, noch mal. Oder sogar, ey, jetzt habe ich Bock auf die Trilogie.
Schwierig. Also das Ding ist natürlich, jetzt wo ich den ersten gesehen habe, muss ich die anderen ja gucken, ne?
Das ist dein Kompletismus damit.
Damit willst du nichts zu tun haben, ja.
Kannst du gerne machen.
Ja, ich gebe dir den zweiten, den ich ihn geguckt habe.
Wow.
Nee, also natürlich will ich die anderen jetzt auch erstmal sehen. Und ich bin auch hier, genau wie bei King Kong oder bei jedem Klassiker und bei jedem Film, der auf den Top-Ranglisten dieser Filmerde oben rangieren, bin ich immer froh, sie gesehen zu haben. Und so ist es auch natürlich beim Paten, beim Godfather. Und ich sag ja, ich erkenne auch an, warum er da steht. Und ich muss aber genauso eben, also ich muss mit mir selber ehrlich sein und sagen, okay, der Film funktioniert für mich einfach nicht so wie für andere. Und ich muss auch einfach öffentlich sagen können, natürlich, dass mir der Film einfach nicht gefallen hat. So. Und wie gesagt, die Hate-Mails könnt ihr gerne schreiben. Akzeptiere ich gerne. Aber ich muss auch sagen, wie du schon sagtest, ich habe bei Letterboxd ja auch schon was dazu geschrieben gehabt. Und ich habe überraschend viel Konsens bekommen. Also ich war nicht der Einzige, der das so sieht, sondern so, es gibt auch andere Menschen. Wenn ihr gerade denkt, oh danke, mein Gott, ich dachte, ich wäre der einzige Mensch auf diesem Planeten, der den Paten nicht gut fand. Nein, seid ihr nicht. Es gibt, egal welcher Klassiker, es gibt nur sehr wenige Filme, eigentlich gibt es gar keine Filme, wo natürlich jeder einer Meinung ist. Und auch, man darf auch Klassiker einfach mal nicht gut finden. Das ist völlig in Ordnung. Wir reißen euch dafür keinen Kopf ab. Wie gesagt, es gibt sicher genug Hardcore, Die-Hard-Fans von irgendwelchen Filmen oder Reihen, die dann auf die Barrikaden natürlich gehen. Sollen sie machen, aber absolut Mut dazu, auch ruhig Klassiker gerne abwerten zu dürfen oder beziehungsweise einfach offen zu sagen, dass man eben es nicht so sieht und sie nicht als, oder beziehungsweise doch, ich erkenne sie ja sogar an als Klassiker, aber es funktioniert für mich einfach nicht persönlich. Und das finde ich auch völlig legitim.
Kennen Sie das? In manchen Filmdiskussionen fühlen Sie sich einfach nicht gut, weil Sie Filmklassiker nicht mögen. Hören Sie den Schaubefehl. Dort sind Sie nicht alleine.
Ja, das war unser neuer Trailer. Und von daher, so werde ich den ersten Paten jemals noch mal gucken. Ich kann es gerade gar nicht sagen. So, ich glaube nicht, dass ich mir irgendwann mal denke, ach, jetzt ein schönes Pate-Wochenende. sehe ich jetzt aktuell eher noch nicht. Ey, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht holt mich der zweite dann mega ab oder so. Ich habe noch keine Ahnung. Aber jetzt so rein, also jetzt nur den sich für sich betrachtet, werde ich so schnell nicht mehr reinschieben. Nee. Nee.
Ja, aber da sind wir doch wohl auf einer Wellenlänge. Heute bei beiden Filmen. Das ist selten.
Das ist tatsächlich selten, ja. Also meine Erwartung an dich, wenn ich das so ausdrücken kann, meine Erwartung an deine Erwartung Nee, ich hatte wirklich, dass du den Paten deutlich besser finden wirst als ich. Da bin ich überrascht wirklich, dass du den auch eher so, also ich finde ihn ja trotzdem gut so, aber eben nur gut. Und das ist ja für so einen Film wie Der Pate ist das ja schon für viele Ketzerei so. Aber ich dachte auch, dass dir der deutlich besser gefallen wird. Da bin ich überrascht.
Aber hatten wir das nicht sogar, dass ich Mafia-Filme auch ziemlich ätzend finde?
Ja, ja, schon. Aber du kannst dann meist gerade auch mit eben so ein bisschen. Du kannst nur mit so Epos-Filmen, was er ja schon ist in dem Sinne, kannst du an sich mehr anfangen als ich. Deswegen dachte ich, dir gefällt er ein bisschen besser als mir. Aber deswegen, ich bin doch überrascht, dass wir da so nah aneinander sind vom Geschmack.
Ja, wenn man sich so die Top 20 der IMDb durchguckt, haben wir dann noch so ein bisschen was an Mafia-Filmen, die wir uns dann mal da vielleicht im Zuge dieses Podcasts mal gönnen. Das ist Der Pate 2 und was war das andere? Hier, Goodfellas.
Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen. Goodfellas, Casino.
Ja.
Alles noch, auch noch so alles, Dinger, die mir noch fehlen.
Alles Filme, die mich einfach nicht interessieren.
Ja, leider, wie gesagt. Es ist wirklich so. Es ist die Thematik.
Aber weißt du was? Beim nächsten Mal dann Western. Weil da ist meine Lücke ähnlich groß und ähnlich groß ist mein Interesse.
Also auch klein?
Ja.
Ist eigentlich lustig dafür, dass wir lange hier der Podcast so ein Western-Theme hatte.
Ja.
Ja, bei Western bin ich interessierter generell, aber meine Lücke ist auch relativ groß, ja, muss ich auch sagen.
Wollen wir dann zu den Filmen
fürs Also wir haben noch viel zu tun, halten wir so.
Ja, das auf jeden Fall.
Wir haben noch viel zu gucken.
Und der Film, den ich dir als nächstes gebe, fällt in keine dieser Kategorien.
Ich freue mich.
Möchtest du wissen, was du zum nächsten Mal schauen darfst?
Du, wie immer, ungern, aber nützt ja nichts, ne?
Wir bewegen uns in eine dunkle Zeit eines, beziehungsweise eine, ich würde, ja, es ist eine dunkle Zeit, eine ungewisse Zeit eines der heute größten Medienunternehmens der Welt. Du darfst folgenden Film gucken.
Atlantis, The Lost Empire.
Der Disney-Film.
Was ist es?
Kennst du den? Nie gesehen?
Nee.
Ich musste so ein bisschen schmunzeln, als du vorhin bei Kong ja dieses ganze Abenteuergenre aufgezählt hast. Und Atlantis ist der wohl palpigste Film, den Disney jemals gemacht hat. Und es ist ein astreiner Abenteuerstreifen mit einer verlorenen Zivilisation, mit Monstern und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, was du von dem hältst.
Okay.
Weil es ist einer dieser Filme, die in der Retrospektive, glaube ich, deutlich positiver aufgefasst werden, als sie es damals wurden.
Okay. Nee, also ja, doch vom Titel bestimmt mal, dass es sowas gibt, aber nie mit beschäftigt. Ich kann mir grob natürlich vorstellen, in welche Richtung es geht, aber nee, nie was von gesehen.
Dann bin ich gespannt.
Okay, dann wird's auf jeden Fall thematisch nächstes Mal ganz weit auseinander.
Geil.
Da gibt es dann wirklich einen harten Bruch in der Mitte.
Wenn du mir jetzt einen Mafia-Film gibst, dann ist das geil. Das ist so wie heute.
Nee. Nee, nee. Du guckst Folgendes.
Oh. City of God. Ja, bin ich sehr gespannt.
Da musst du mal ran. Und,
Also ist so ein Feel-Good-Film, ne? Auch so einer, den man sich Samstagabend für gute Laune
anschaut. Ja, genau. Also wenn du mal richtig herzhaft lachen willst, dann guckst du dir halt entweder City of God an oder ein Mario Barth-Auftritt. Und ja. Nee, ich.
Vor allen Dingen haben wir unser Soll wieder erfüllt. Atlantis ist aus 2001. Und City of God aus 2002.
Ach Gott, es ist zu wild. Wir machen das wirklich nicht extra. Es ist nicht abgesprochen.
Sehr gut.
Geil. Nee, wirklich bin ich in einer Watchlist drüber gestolpert und ich habe den selber lang nicht mehr gesehen. Ich wollte ihn gerne mal wieder gucken und das ist ein guter Anlass. Ja. Und ja, auch ein moderner Klassiker, kann man wirklich schon sagen.
Ja, ich bin äußerst gespannt. So eine Misery Porn ist das falsche Wort.
Ja, für den schon. Also der ist natürlich bitter und hart und so, aber Misery Porn passt auf den jetzt nicht so richtig. Der hat schon mehr zu bieten als das.
Ja, aber sowas ist halt, da werde ich in den nächsten zwei Wochen echt mal gucken müssen, wann ich mir den dann gönne.
Wahrscheinlich wieder, wie ich dich kenne, morgens um 6.
Ja, es ist nun mal die Zeit, bei der ich dann Filme gucken kann, die die Verlobte nicht mitgucken möchte. Und das könnte ich mir bei dem auch sehr gut vorstellen. Das ist montags morgens 6.
Ah, weiß ich nicht. Der ist ja, also das ist ja jetzt kein, ne, also das ist ja ein Drama eigentlich. Also ich weiß nicht, ob Anni den vielleicht nicht auch.
Na, mal schauen.
Ja.
Ich werde sie fragen.
Wie gesagt, der hat ja deutlich mehr zu bieten, als jetzt nur irgendwie Misery und ja. Gewalt oder so. Also es sind Bestandteile, aber die tragen den Film halt nicht, das kann ich schon mal sagen. Also, ja.
Ich werde einfach mal gucken und ihr werdet es dann in der nächsten Folge hören, ob meine Verlobte den mitgeschaut hat.
Und ob du die morgens mit Augenringen gucken musstest.
Also Augenringe habe ich immer, aber ich bin immer müde.
Ja.
Unnötigste Superkraft aller Zeiten.
Das fühle ich, ja. Ja. Irgendwas muss man ja können. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es.
Ja.
Das war unser Jubiläum, die 50. Folge Schaubefehl. Vielen Dank.
Das war wunderschön.
Es war wirklich wunderschön. Ja, zumindest eine kontroverse Meinung sicherlich, aber da müsst ihr durch. Und wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Wir bedanken uns für 50 Folgen Schaubefehl, fürs Folgen und hoffen auch auf die nächsten 50 natürlich. Und folgt uns auf Social, folgt uns überall, wo es uns gibt. Und ansonsten würde ich dann sagen, hören wir uns mit City of God und Atlantis in der kommenden Folge dann wieder.
Ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Bis dann.
Macht es gut.